Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist Physiotherapeutin Myriam Petersen. In ihrer Masterarbeit erforschte sie den therapeutischen Nutzen der Physiotherapie im Vorfeld einer zahnärztlichen Schienentherapie. Seit 2010 ist sie selbstständig und eines ihrer Spezialgebiete ist die Behandlung von CMD-Patienten in Zusammenarbeit mit einem Zahnarzt. Ich habe Myriam gefragt, wie die Zusammenarbeit zwischen ihr und dem Zahnarzt konkret abläuft. Außerdem klären wir die Leitsymptome des Krankheitsbildes CMD und was bei der Anamnese meistens vernachlässigt wird. Zum Ende hin habe ich noch die Gelegenheit genutzt, Myriam über klassische berufsbedingte Haltungsschäden im Zahnarztberuf und Tipps zur Prävention zu befragen. Mein heutiger Folgensponsor ist das Frankfurter Dentallabor Dental Now. Dental Now stellt hochwertigen Meisterzahnersatz direkt in Deutschland her. Durch perfekt abgestimmte Prozessketten ist es Dental Now möglich, die sogenannte Now-Krone in einer Fertigungszeit von 3 Tagen herzustellen. Schaut am besten mal auf der Homepage unter dentalnow.de vorbei oder direkt bei Instagram. Den Link gibt's wie immer in den Podcast-Shownotes. Herzlich willkommen, liebe Myriam, bei mir im Dentalstarter-Podcast. Ich freue mich extrem, dass ich heute mal eine Physiotherapeutin hier bei mir zu Gast habe, muss ich sagen, weil das war schon länger mein Plan. Aber wie es halt manchmal so der Zufall so möchte. Wir haben uns vor kurzem ja auf einer Party eigentlich voll spontan mal kennengelernt, sind ein bisschen zum Quatschen gekommen. Und da hast du mir erzählt, dass du nicht nur Physiotherapeutin bist, sondern auch noch richtig viel Ahnung vom Kiefergelenk hast. Und da war mir dann so ein bisschen klar, okay, das ist meine Physiotherapeutin für den Podcast. Also sehr cool, dass es klappt. Vielen Dank.
Sehr gerne, ich freue mich.
Wie kommt's oder kam es dazu, dass du zum einen diese klassische Physiotherapie-Richtung gemacht hast und dich dann auf das Kiefergelenk spezialisiert hast? War das schon immer dein Plan? Hat dich dieses Gelenk oder das Ganze drumherum schon immer total interessiert und fasziniert? Oder wie kamst du drauf?
Nee, also das hat sich so entwickelt. Ich habe ja ziemlich früh schon meinen Mentor oder einen guten Mentor kennengelernt und das ist immer noch ein sehr, sehr guter Freund. Der hat mich überhaupt dazu überredet, anzufangen zu studieren. Und in der Ausbildung lernst du nichts über das Kiefergelenk. Ich schätze, es ist so ein bisschen so wie bei den Zahnmedizinern, es war auf jeden Fall lange Zeit ja auch so, dass man das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat. Man dachte immer, so ein Mini-Gelenk und da kann man ja nichts mehr machen. Da ziehst du so ein bisschen dran, so war das bei uns in der manuellen Ausbildung auch. Da ziehst du ein bisschen dran und dann ist das schon wieder in Ordnung. Und diesen ganzen neuroanatomischen Zusammenhang, den habe ich eigentlich erst während meines ersten Studiums, also in Holland. Ich habe in Amsterdam studiert, meinen Bachelor dort gemacht. Und da gab es so diese Zusammenhänge mit den Hirnnerven und wie das innerviert ist. Und dass diese Trigeminuskerne halt eben bis zum zweiten, dritten Halswirbel gehen. Und durch diesen ganzen neuroanatomischen Zusammenhang hat man dann eine Ahnung davon bekommen, was es eigentlich auch für Symptome gibt, wenn jemand Kieferprobleme hat. Und dann bin ich so ein bisschen interessiert geworden und habe aber jetzt wirklich angefangen, dann nach diesem Studium mich auch mit Weiterbildung und Fortbildung mit dem Thema zu beschäftigen.
Wissen, glaube ich, so sogar auch die wenigsten eigentlich, dass man Physiotherapie auch studieren kann. Wie kamst du darauf?
Das ist leider bei uns, wir sind da nicht fast das einzige Land hier in Deutschland, wo man es jetzt auch studieren kann, aber halt leider qualitativ nicht so gut. Es ist ja bei uns wirklich eine Grundausbildung und auch eine weisungsbefugte Ausbildung. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Holland, ist der Physiotherapeut dem Arzt mehr oder weniger gleichgestellt. Das heißt, der Physiotherapeut entscheidet dort eigentlich, ich kann diesen Patienten zum Beispiel nicht behandeln, also schicke ich den jetzt weiter zum, also nicht Zahnarzt oder Orthopäden oder Neurologen oder wohin auch immer. Und in Deutschland ist halt ja diese Qualität überhaupt nicht vorhanden. Und warum das jetzt erst ein Studiengang geworden ist, weiß ich nicht. Dieser erste Mentor und auch mein erster Chef, wo ich gearbeitet habe, der hat mich halt auf die Idee gebracht, in Holland zu studieren, weil er das als Voraussetzung für mich gegeben hat, weil er sich schon sehr früh auf Schmerztherapie spezialisiert hat, ich ja auch. Und das war quasi so ein bisschen Voraussetzung, um bei ihm zu arbeiten.
Und heute bist du jetzt in eigener Praxis, bist selbstständig. Machst du da vorwiegend CMD-Patienten oder was ist da so dein Daily Business?
Also ich mache ja, seitdem ich eigentlich angefangen habe, in dieser Praxis zu arbeiten, sehr, sehr viel Schmerztherapie, also jetzt schon seit 15 Jahren. Und ich habe erst diesen Bachelor-Studiengang gemacht in Amsterdam und dann habe ich ja nochmal einen speziellen Studiengang in Leider, muss ich sagen. Ich meine, das war super in Krems, aber die Holländer gefallen mir so ein bisschen besser von ihrer ganzen Denke. Habe ich in Krems nochmal Master gemacht und da habe ich ja quasi auch diese Masterarbeit geschrieben, die sich ja mit den Kiefergelenken genau, mit den Kiefergelenken, der CMD-Patienten beschäftigt hat. Ich bin ja mit dem Zahnarzt zusammen in einer Praxis, also ich habe dort einen Raum, da mache ich aber auch die normalen Patienten. Das heißt, ich habe natürlich ganz viele Kieferpatienten, aber dadurch, dass die Symptome halt eben so vielschichtig sind, hast du häufig, am Anfang denkst du, das ist ein Kieferpatient, aber in Wirklichkeit ist es zum Beispiel ein Halswirbelsäulenpatient oder jemand hat BWS-Probleme, das hängt ja schon stark zusammen, die Symptome. Und deswegen ist ja das Schwierige, das überhaupt rauszufinden. Ist das jetzt wirklich ein reiner CMD-Patient oder steckt da vielleicht noch was ganz anderes dahinter? Und ich mache insgesamt sehr, sehr viel Schmerztherapie. Also alles, was Kopfschmerz, Schwindel, Kribbeln, Taubheit. Also nichts Zentrales, ne? Also jetzt keine Schlaganfälle oder sowas. Aber alles, was so periphere Nervenstörungen sind, da würde ich sagen, das ist so mein Spezialgebiet. Also ob jetzt Gelenk, Muskel oder was auch immer. Ich mache schon viel Kopfschmerz, Schwindel und Kieferpatienten.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Es ist ein super interdisziplinäres und vielschichtiges Feld. Ich hatte auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen. Das ist auch schon wieder gut ein Jahr her mit einem Zahnarzt, der sich darauf spezialisiert hat. Aber ich glaube, man kann da gar nicht genug irgendwie drüber sprechen. Auch gerade, ja, um dann eben zu erfahren, wo man so am besten in der Therapie die Schwerpunkte legen könnte. Und ja, ich glaube, es ist auch super spannend, dass wir heute uns da nochmal drüber unterhalten können. Du hast es gerade schon gesagt, deine Masterarbeit, davon hattest du mir auch schon erzählt, damals vor ein paar Wochen. Und vielleicht magst du nochmal erzählen, was du da erforscht hast, weil das finde ich auch super spannend.
Also mir ist aufgefallen, dass ja, wenn man jetzt als Physiotherapeut einen CMD-Patienten bekommt, der mit einer Schiene versorgt ist, dann ist ja die Schiene meistens schon mit dem Patienten, kommen die dann zusammen an. Also der Patient hat seine Problematik, hat aber auch eine Schiene. Häufig war es so, dass sich nicht so viel gebessert hat. Und ich habe mich immer gefragt, wenn er doch die Schmerzen hat, dann wird er ja auch an dem Tag, wo er die Schiene bekommen hat, Schmerzen gehabt haben. Und diese Fehlbisse und die Schmerzen, die er hat, die manifestieren sich ja dann auf die Schiene. Das heißt, er beißt sich ja quasi seinen Fehlbiss ein. Und häufig sind halt eben die Beschwerden dann durch diese Schienen nicht sehr viel besser geworden. Und dann habe ich gesagt, das wäre vielleicht mal eine Idee auszuprobieren, wie es wäre, wenn man eben die Fehlstellungen, sagen wir mal, es kann ja ganz unterschiedlich sein, aber häufig sind es ja auch Diskusproblematiken, also dass die Bandscheibe im Kiefergelenk sich verschoben hat und wenn die natürlich da blöd draufsteht, dann kann man das durch eine Schiene meistens nicht regulieren. Und dann habe ich halt zwei Gruppen gemacht und habe halt erforscht, ob die Gruppe, die erst physiotherapeutische Maßnahmen bekommt und dann die Schiene einer anderen also andere Ergebnisse hat in Bezug auf Schmerz und Kieferbeweglichkeit, als die nur mit so einer Schiene versorgt werden. Und das war ein Glück, das war zwar nur eine Mini-Pilotstudie, also innerhalb so eines Studiums hat man ja auch nur eine begrenzte Zeit, das auszuprobieren. Also ich konnte auch nur 4 Wochen testen, nicht 3 Monate, wie es ja normalerweise gut wäre, um Ergebnisse auch quasi länger Zeit zu beobachten. Das hat sich wirklich signifikant voneinander unterschieden. Das heißt, die waren halt, also die Leute, die ich vorher behandelt habe, die hatten halt, ich glaube, von der Schmerzskala waren die vorher bei 5 im Schnitt von Schmerzen. Die sind auf 1, noch was gesunken. Und bei den anderen sind die halt nur so ein 0,5% oder so runtergegangen. Also halt schon auch, aber nicht signifikant viel.
Das ist eigentlich ein ganz, ganz spannender Ansatz, wo ich mich so frage, wieso man da eigentlich nicht schon früher drauf gekommen ist, dass du einfach sagst, du schickst den Patienten erst zum Physiotherapeuten und dann fertigst du die Schiene an. Das ist ja eigentlich, hat schon ein bisschen was mit Menschenverstand zu tun. Ja. Da frage ich mich, so, wieso ist da davor noch keiner draufgekommen oder ist da schon mal jemand draufgekommen und es hat es einfach keinen interessiert oder wie denkst du?
Also ich glaube schon, dass da schon Leute draufgekommen sind, also auch in den Weiterbildungen, die ich zu dem Thema gemacht habe, da gibt es ja auch interessante Ansätze halt eben auch für Physiotherapeuten und Zahnärzte gemeinsam, also ich habe das auch zusammen mit Zahnärzten gemacht, da wird ja auch immer wieder die Frage gestellt und dann ist ja auch allen total klar, dass es ja so sein muss, dass die vorher behandelt werden sollten, weil das einfach keinen Sinn macht, aber ich glaube einfach, dass der Hintergrund und das Wissen um diese Problematik CMD und CMD-Patienten halt bei vielen Zahnärzten auch gar nicht so da ist. Also die denken, okay, wir machen jetzt eine Schiene, weil das vielleicht auch nicht besser wissen oder gelernt haben, um diesen Patienten natürlich erstmal zu versorgen und dem akut zu helfen. Das sind ja teilweise auch enorme Beschwerden, die Patienten eben haben. Aber ich glaube, erstens wissen die nicht, dass es Physiotherapeuten gibt, die das gelernt haben. Und zweitens wissen die vielleicht selber auch gar nicht, was das für ein Ausmaß auch noch so an Kenntnis und Wissen hat. Also ich glaube, manche haben einfach auch ein bisschen Zeitmangel und wissen es dann vielleicht auch nicht besser und machen so, wie sie es immer gemacht haben.
Also ich glaube, dieser Zeitmangel ist da ein Riesenthema. Ja. Und ja, kommen da auch oft zu dir Patienten oder Patientinnen, die sagen, ich bin schon so und so lange beim Zahnarzt und wir haben schon so viele Sachen probiert, Aber ich habe immer noch solche Probleme. Ist es so, ja, alltäglich vermutlich dann bei dir, oder?
Ja, das ist schon viel. Also die Patienten kommen oft, wenn die Beschwerden schon lange sind. Natürlich, dadurch, dass ich in dieser Zahnarztpraxis bin, ist es auch so, dass jemand kommt, der sagt, oh, ich hatte letzte Woche eine Riesenarbeit, dann muss ich dreimal hier für 4 Stunden hin und den Mund aufhalten. Jetzt, das sind dann meistens so myogene Probleme. Ne? Also die haben halt eben mal so ein bisschen Muskelschmerzen und dann kriegt das natürlich auch schnell wieder in den Griff. Aber die Patienten, die kommen und wirklich Probleme haben, die haben schon lange, also teilweise Jahre Beschwerden. Und es gibt wirklich auch Fälle, da sind gesunde Zähne gezogen worden, weil man eben diese Triggerpunkte, die sich ja häufig bilden bei den CMD-Patienten, er kommt ja durch diese ja vorwiegend Muskelverspannungen oder Muskelfunktionsveränderungen, dass sich da so Triggerpunkte bilden. Und wenn die aktiv sind, dann gibt es diesen übertragenen Schmerz. Also Referred Pain heißt das. Das heißt, es gibt Triggerpunkte, zum Beispiel Masseter temporalis, und die strahlen dann irgendwo in den Ober- oder Unterkiefer aus, in die Zähne. Und das fühlt sich für den Patienten so an, als wenn der wirklich was an der Wurzel hätte oder der Zahn ist, weil er nicht kaputt. Und die werden teilweise gezogen, diese Zähne, weil die Zahnärzte dann nicht wissen, dass es diesen übertragenen Schmerz zum Beispiel gibt. Oder es gibt viele Patienten, die haben Positionierungsschienen bekommen. Man hat dann gedacht, okay, wenn jetzt jemand ein Knackphänomen hat im Kiefergelenk, dann positioniere ich einfach das Gelenk so ein bisschen nach vorne, um das zu entlasten. Das ist natürlich so außer Not heraus auch ganz gut überlegt. Aber wenn die dann, sagen wir mal, 3 Monate in dieser Position bleiben, verändert sich natürlich der ganze Biss dahingehend. Also die haben dann häufig einen offenen Biss, haben nur noch Kontakt ganz hinten auf den Backenzähnen. Die ganze Mundmotorik verändert sich extrem. Und das dann quasi wieder umzubauen, das ist natürlich ein Riesenakt. Das gibt es aber häufig. Oder es wird einfach gar nicht erkannt und die Patienten sind ja häufig auch Patientinnen, laufen sehr, sehr lange mit ihren Kopfschmerzen auch. Das ist ja auch so ein Hauptsymptom quasi von CMD-Problematiken. Die laufen ziemlich lange mit den Kopfschmerzen rum, ja, bis sie irgendjemanden finden, der das vielleicht erkennt.
Ja, das spricht irgendwo auch schon dafür, dass an irgendeinem Punkt in dieser Kette, sage ich mal, ein Fehler passiert oder einfach zu ungenau gearbeitet wird. Wo siehst du da diese Fehler, die gemacht werden? Ist es vor allem die Funktionsdiagnostik, die vielleicht gar nicht durchgeführt wird oder dann an gewissen Punkten falsch durchgeführt wird? Oder siehst du da immer so wiederkehrende Fehler, die Zahnärzte da vielleicht machen?
Ja, ich glaube, dieser Punkt Funktionsdiagnostik ist ein Riesending. Also man kann das nicht einfach schätzen. Also selbst ich mache das wirklich ganz, ganz oft in der Woche. Selbst ich könnte nicht sagen, boah, bei dem Patienten bin ich mir ziemlich sicher, das kommt jetzt vom Diskus oder das kommt von der Kapsel oder das ist neural. Das stellt sich hinterher immer anders raus. Also man muss wirklich diese Stunde investieren. Also eine gute Funktionsdiagnostik dauert mal einmal noch ungefähr so lange.
Okay, 1 Stunde, ja.
Ja, also bei mir ist das jetzt so, ich gucke natürlich auch noch Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Ne? Man muss ja so anhand der Symptome, glaube ich, muss man erstmal unterteilen. Kommt der Schmerz jetzt von der Brustwirbelsäule, von der Halswirbelsäule oder wirklich vom Kiefergelenk? Was ist jetzt quasi so der primäre Bereich oder woran ist das schuld? Und da fängt das häufig schon an, dass natürlich viele, jetzt sagen wir mal, ein Zahnarzt, warum soll er auf die Halswirbelsäule gucken? Das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Und dann hat er nicht viel Zeit. Und das sind ja auch Patienten, die sind auch häufig so ein bisschen emotional natürlich durch die lange Zeit und Schmerzen, sind die auch so ein bisschen ergriffen emotional. Und dann wissen die manchmal vielleicht auch in der Kürze der Zeit auch nicht richtig, was sie machen sollen und machen dann mal lieber eine Schiene, die ja häufig auch hilft, wenn sie nicht ganz so weich ist. Also diese Schiene, das dann wirklich, ist wirklich keine gute Idee. Aber häufig werden die ja mit relativ guten, sagen wir mal so, Beißschienen erstmal versorgt und dann reduziert sich ja dadurch, dass einfach der Trigeminus so ein bisschen gedämpft wird, ne, reduziert sich natürlich häufig ein bisschen die Problematik, aber trotzdem hat man noch nicht rausgefunden, was die Ursache dafür ist. Und da ist es, glaube ich, schwierig für jemanden, der da jetzt nicht so spezialisiert ist, überhaupt zu wissen, wo fange ich da am besten an. Und ich glaube, eine gute Idee wäre, wenn man jetzt das Gefühl hat, das könnte ein CMD-Patient sein, man hat aber selber nicht die Ahnung und auch nicht die Lust, sich da jetzt so lange mit zu beschäftigen, dann würde ich wirklich jemanden suchen, der das behandeln kann oder der sich damit beschäftigt, dass man diese Patienten vielleicht einfach zu einem Kollegen schickt oder zu einem Physiotherapeuten schickt, der das für einen schon mal rausfindet, dass man vielleicht hinterher dann zusammen weitermacht.
Ich kann mich auch noch gut erinnern, als wir Prothetik hatten im 8. Semester an der Uni, dass damals der Prof zu uns gemeint hat, ja, der sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, für den wäre es eigentlich gar nicht schlecht, wenn er mal irgendwie ein Praktikum geht bei einem Physiotherapeuten. Ja. Das war dann eben auch der Punkt, wo ich mir dachte, ja, stimmt eigentlich. Und du bestätigst es jetzt wieder, dass es eben auch aus der Halswirbelsäule kommen kann, diese ganze Problematik. Ich kann mich auch noch erinnern, fürs Examen haben wir da diesen Leitfaden auswendig gelernt, also Leitfaden der Funktionsdiagnostik von der DGZMK. wo man eben genau schaut, wo kommt es her? Ist es irgendwie vom Kiefergelenk her oder muskulär bedingt oder eben neurogen, psychogen bedingt? Also ich glaube schon, dass das so zu diesem Basiswissen zählt, was Zahnärzte dann doch, auch wenn sie jetzt keine Spezialisierung darin haben, irgendwie mitbekommen. Worauf achtest jetzt du am allermeisten? Oder gibt es bestimmte Griffe oder Grifftechniken oder Muskelgruppen oder zum Beispiel, ich kann mich auch noch daran erinnern, wir haben Isometrie, also dieses lange Belasten des Muskels ausprobiert oder eben, ja, was sind da die Punkte, wo du sagst, müsste man, auch wenn man vielleicht nur kürzer Zeit hat im Praxisalltag, die meiste Zeit rein investieren?
Das ist ja eben das Schwere, also deswegen untersuche ich immer alles. Es gibt wirklich total viele Fälle, da ist die Brustwirbelsäule super mitbeteiligt, also gerade bei Patienten, die zum Beispiel auch Schwindel haben oder die es schon länger haben oder die aufgeregt sind, nicht mehr schlafen können, die mehr schwitzen. Da weiß man schon, das Nervensystem ist aktiv. Da wird man nicht am Kiefer anfangen können, weil das System ist dann schon so heiß gelaufen, da muss man quasi erstmal die Nerven beruhigen, um dann quasi lokal ans Kiefergelenk gehen zu können. Aber das ist wirklich die Sache, also Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule und Kiefer, das gehört für mich schon ziemlich zusammen. Ich untersuche immer wirklich die ganzen drei Sachen. Wenn ich jetzt diesen, sagen wir mal, akut schmerzhaften Patienten habe, der zum Beispiel den Mund nicht mehr öffnen kann, dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Das ist ja häufig immer eine myogene Geschichte. Also es gibt ja so mehrere Griffe, die man ja teilweise auch in irgendwelchen Foren sich selber beibringen kann, wo man irgendwie versucht, diese Muskulatur zu lösen. Wenn das aber jetzt wirklich so Problematiken sind, dass der Patient den Mund nicht mehr schließen kann, das gibt es ja häufig, wenn die Blisten sich also akut, sagen wir mal bei so einer, beim Gehen oder sowas, auch mal so blockieren, dann gibt es ja schon so Selbsthilfen, dass man nicht versucht, sich dann gegenseitig so eine Backpfeife zu geben oder so. Das sind ja wirklich so Sofortmaßnahmen. Ja, wenn man aber eigentlich rausfinden möchte, was das Problem ist, also liegt das wirklich am Diskus, liegt das an einer muskulären Problematik oder ist das eher neural, dann kommt man um diese Funktionsdiagnostik leider nicht drum herum. Also ich glaube, man kann natürlich immer, und da ist so eine Beischiene auch manchmal wirklich eine gute Sache, dass man erstmal sagt, okay, wir bauen die jetzt, also auch die Schutzschiene einfach nur, damit es erstmal eine Reduktion gibt in diesen ganzen hohen Afferenzen vom Trigeminus vor allen Dingen. Der wird ja schon extrem, sagen wir mal, sediert dadurch oder geschützt oder gedämpft, dadurch, dass man einfach nur eine Beischiene baut, egal in welcher Position die jetzt gerade stehen, die Kiefergelenke, einfach nur zum Schutz. Und so ein bisschen, dass man sich ein bisschen beruhigt oder die Afferenzen sich so ein bisschen beruhigen können. Aber im Endeffekt, wenn der Patient wirklich schon über längere Zeit Beschwerden hat, wie in Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrdruck ist ja auch häufig so ein Symptom, was auch unterschätzt wird. Und man immer denkt, oh, kommt das wirklich vom Ohr oder kommt das zum Kiefergelenk? Oder auch diese Deviation des Unterkiefers, das ist auch relativ typisch beim Mundöffnen, ne? Dass der Unterkiefer zu einer Seite weggeht. Das muss man dann wirklich in dieser Funktionsdiagnostik einmal rausfinden. Da gibt es eigentlich auch überhaupt nicht so eine Häufigkeit. Was man sagen kann, Muskeln sind immer beteiligt, also entweder Hyper- oder Hypoaktivität gibt es ja auch, ne, dass die gar nicht mehr mitmachen. Das sind häufig die Patienten, die eher eine Hypermobilität im Gelenk haben. Da sind die Muskeln häufig überhaupt nicht mehr richtig aktiv. Und die erkennt man aber gar nicht so schnell, weil die gar nicht auffallen, weil es nämlich eigentlich erstmal nicht wehtut. Und die haben halt eher so, ja, so minimale Kopfschmerzen über die Zeit. Und dann gibt es halt eben die wirklich den Mund nicht mehr aufbekommen, die also eine akute CMD-Problematik haben. Da ist man natürlich mit Muskelentspannungstechniken immer ganz gut beraten. Trotzdem muss man im Endeffekt gucken, was ist mit den Gelenkbahnen und was machen quasi auch die Halswirbel oder was ist mit den Nerven los.
Wenn jetzt ein Patient in die Praxis kommt, der jetzt eins von diesen Symptomen, sage ich mal, aufweist und man schon so den Verdacht hat, okay, könnte am Kiefergelenk liegen, mache ich mal irgendwie eine Funktionsdiagnostik. Ist es denn jetzt auch nochmal basierend auf deiner Masterarbeit, da deiner Meinung nach, also was würde es verändern, wenn Sie erst zum Physiotherapeuten gehen würden? Ganz konkret.
Das setzt jetzt natürlich voraus, dass derjenige auch eine Weiterbildung gemacht hat in dem Bereich, weil das ist wirklich sehr speziell. Man kann nicht erwarten, und ich glaube, das kann man von den Zahnärzten eben auch nicht, wenn man da keine Weiterbildung gemacht hat, dann weiß man das auch einfach nicht. So, wenn man die Themen nicht präsent hat und es ist schon viel, und wenn man jetzt jemand ist, der normalerweise auf Knie spezialisiert ist, dann ist das natürlich schwierig, von dem Physiotherapeuten her zu erwarten, dass der das komplett einmal abspulen kann, was man jetzt zum Beispiel bei einer Funktionsdiagnostik oder überhaupt bei einer Einteilung in dem Bereich so ein bisschen wissen muss. Was wirklich gut ist, und das gibt es ja auch, ADMC, TMD, diese Kriterienlisten, das sind so Research-Programme, die kann man sich runterladen, die gibt es irgendwie in 22 Sprachen, Und da gibt es einmal diese Funktionsdiagnostik-Achse, also wirklich nur als Fragen, was man den Patienten so mitgeben kann. Und eben auch in seinem psychosozialen Hintergrund. Das heißt, du hast dann eben Fragen, die betreffen, kann das eine CMD sein, kann das HWS sein, kann das BWS sein oder ist das wirklich eher was Psychosoziales oder vielleicht sogar was Psychogenes? Also viele psychosomatischen Erkrankungen oder psychiatrischen Erkrankungen äußern sich ja auch ganz gerne in der CMD. Und das ist natürlich auch schwer, das alles auseinanderzuhalten. Aber da gibt es wirklich so Fragebögen, die kann man sich theoretisch als Praxis dann runterladen und könnte man diesen Patienten dann ausfüllen und zum Ausfüllen geben, ja, dann wüsste man schon mal ungefähr anhand dieser Fragen, ne, oder der ist eher psychogen oder der ist vielleicht gar nicht CMD, das passt irgendwie nicht so richtig. Und da wüsste man schon mal, wo man die so ein bisschen einsortieren kann. Und wir machen das wirklich in der Praxis auch. Also ich mache das ja selber bei meinen Patienten, dass die einen Fragebogen bekommen überhaupt am Anfang. Und da weiß ich schon so ein bisschen, das geht eher HWS, BWS oder psychogen oder nur neural, gibt es ja auch. Und der Zahnarzt macht das eben auch, wenn er den Verdacht hat, das könnte ein CMD-Patient sein, lässt er diese Patienten erst diese Bögen ausfüllen, gibt mir die dann und dann sage ich, ja, das könnte ganz gut passen und dann laden wir die quasi erst zu so einem Gespräch oder zu dieser Untersuchung ein. Und das geht dann eigentlich ziemlich schnell, weil die Bögen müssen ja nur einmal rausgegeben werden und die Patienten füllen das aus, dann muss das einmal quasi dann gegengucken und gucken, in welches Schema die passen und dann könnte man auch sagen, oh nee, der müsste jetzt eher zum Psychotherapeuten vielleicht zuerst. Und wir versorgen den erstmal nur mit einer Schutzschiene oder ja, den können wir nehmen oder das ist vielleicht ein ganz anderer Fall. Das ist eigentlich ganz gut, um den so einzuordnen, weil das schon ja ein Riesenspektrum an Symptomen ist, was so ein Patient ja auch so angibt oder angeben kann.
Voll, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, wenn man ihm sagt, man checkt schon im Wartezimmer so ein paar Daten und Fakten ab, kann dann vielleicht in der Anamnese nochmal genauer darauf eingehen. Ich frage mich halt auch so, weil es eben so ein interdisziplinäres Feld ist, glaube ich, denken auch viele Zahnärzte direkt so, ja, ich komme ja gar nicht so recht hinaus über die Schiene. Und wie ist da deine Meinung dazu? Was können Zahnärzte überhaupt leisten in diesem Gesamtspektrum bei der CMD?
Also ich glaube, dass die also so für sich eine kurze Funktionsdiagnostik schon auch machen können, um das mal nachzuchecken. Also das macht unser Zahnarzt zum Beispiel auch. Der sagt dann, ich habe das getestet und das Gelenk war total fest. Oder ich konnte das total weit bewegen. Natürlich kann man nicht erwarten, wenn die jetzt vielleicht einmal in der Woche so ein Kiefergelenk, also manuell in der Hand haben, dass sie das letzte Feeling dafür haben. Aber das so im Kopf zu haben, dass es das gibt und dass es da Probleme haben kann, das ist ja schon total viel wert. Und wenn man dann seine Spezialisten an der Hand hat und man es einfach dann hingeben kann, ist es ja schon super. Weil ich wüsste jetzt zum Beispiel, ich kann mich ja mit Zahnstatus und so auch überhaupt nicht aus. Bei uns ist halt eben automatisch so, dass wenn ich meine, dass ein Patient dass der eine CMD-Problematik hat oder dass der vielleicht auch mit anderen Symptomen mal zum Zahnarzt gehen müsste, dann stelle ich auch den Kontakt her und sage, so, das ist aber jetzt die Sache des Zahnarztes, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, das muss der jetzt machen. Und wenn wir uns gegenseitig die Patienten quasi übermitteln, weil ich jetzt jemanden finde, der aber auch zum Zahnarzt muss oder wo ich eine CMD herausgefunden habe und wir müssen eine Schiene anfertigen, kommt der trotzdem nochmal komplett zum Zahnarzt. Also die machen trotzdem nochmal ein Vorstellungsgespräch, die machen ein Röntgenbild, die machen einen Zahnstatus. Natürlich, weil ich erkenne nicht, ob da blöde Füllungen sind oder zu hohe Kronen oder irgendwie
so. Warum auch? Es ist nicht dein Fachgebiet eben.
Genau. Ja. Aber wichtig ist, dass ich das weiß, dass es wichtig ist und dass man es machen muss. Und ich glaube, wenn man da Lust dann hat, dann findet man irgendwie Kooperation mit jemandem, der das vielleicht kann und der Spaß daran hat, das dann herauszufinden. Und hinterher ist die Zusammenarbeit ja viel schöner, weil der Patient ist ja total happy, wenn der dann weniger Schmerzen hat und dann durch die Schiene und dann kommt ja auch, wenn die Schiene vorbei ist, ist ja dann auch die Frage, wie lässt man das? Soll man so einen Patienten daneben lang eine Schiene tragen lassen oder kann man es irgendwie auf die Zähne bringen? Und da kommt dann quasi wieder der Aspekt für den Zahnarzt, der dann total gut ist, weil der muss ja irgendwas bauen, damit eventuell der Patient die Schiene nicht immer tragen muss. Und deswegen sind auch noch prothetische Fragen, die sich dann daraus ergeben im Endeffekt.
Voll.
Und das ist eigentlich eine super Kooperation, die ja auch langfristig eigentlich da ist. Also wenn wir mit so einem Patienten anfangen, dann ist der, also natürlich in Abständen, der kommt jetzt nicht jede Woche, aber insgesamt sehen wir den schon manchmal, ja.
Und ich finde es richtig gut und auch irgendwo so, schon wieder so schade, dass es nicht irgendwie ein Standardding ist, dass eben Physiotherapeuten und Zahnärzte Hand in Hand arbeiten bei dieser Thematik. Und du machst es ja, machst du das jetzt eben mit deinem Partnerzahnarzt oder mit mehreren Zahnärzten auch in Deutschland schon zusammen?
Das ist ja das Traurige. Ja. Weil auch wenn ich jetzt Zahnärzte hätte, die Lust hätten, das zu machen, das, was so wichtig ist, dass man so ein bisschen die gleiche Sprache spricht. Und ich und der Zahnarzt, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, wir haben ja zum Beispiel auch diese Weiterbildung an dem gleichen Institut gemacht. Das heißt, natürlich dann auch diese Verbindung und die Sprache ist sehr ähnlich. Wir wissen, worauf das so ankommt. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt einen Kollegen haben oder ich würde jetzt mit einem Zahnarzt zusammenarbeiten, der jetzt gelernt hat, was weiß ich, aber die Messungen, die machen wir jetzt nicht mit der Hand, wir messen ja mit der Hand. Also der Zahnarzt macht die ganze Funktionsdiagnostik und Gesichtsbogen und das macht er noch alles mit der Hand. Und es gibt ja tausende Geräte, die das auch machen, aber häufig sind halt eben die Nullpunkte, ist der Nullpunkt, die Maschine bestimmt und nicht der Nullpunkt, der jetzt vielleicht gerade für das Gelenk gut ist. Und wenn man dann jemanden hätte, der aber auf so eine Maschine schwört und ich sage, ach nee, da ist das schon komplett retral, wie sollen wir da jetzt noch eine gute Bewegung hinkriegen? Oder ist ja nicht mehr zentrisch, das Gelenk, wie es jetzt steht, dann wäre da schon problematisch. Also es ist halt eben auch so schwer, dass man da jemanden findet, der da so genauso denkt wie man selber oder das vielleicht auch so gelernt hat, wie man selber gelernt hat.
Wie sieht so ganz eure Zusammenarbeit ganz konkret aus? Kommen die Leute meistens erst zu dir oder erst zu ihm? Wer geht da zu wem und wer macht genau was?
Genau, also erstmal müssen, also wenn die Patienten gefunden werden, das ist halt die Frage, wenn ich die finde, mache ich natürlich direkt auch in der, also ich höre da schon am Telefon häufig raus, ich stelle so 3-4 Fragen, dann weiß ich das ungefähr und dann mache ich halt in der ersten Untersuchung, bei mir werden die sowieso mal eine Stunde untersucht, egal was die haben, um halt richtig rauszufinden, was es ist und dann mache ich halt direkt eine Kiefer-CMD-Untersuchung und schreibe mir da schon mit rein. Wenn es dann so ist, dass ich das rausgefunden habe und die Frage ist, machen wir eine Schienenbehandlung oder nicht? Das ist ja auch häufig eine Frage, wobei ich sagen muss, wenn es wirklich eine manifeste CMD ist, kommt man um diese Schienenbehandlung und die Kooperation mit dem Zahnarzt nicht herum. Und dann läuft das so, dass ich quasi ungefähr einschätze, nach der ersten Untersuchung mache ich ja schon mal eine Behandlung. Wie viel Behandlung brauche ich, um diese Zentrik im Kiefergelenk zu erreichen? Da schätze ich immer so ein bisschen ab und dann mache ich schon mal einen Termin mit der Sekretärin vom Zahnarzt, dass wir halt wirklich die Termine hintereinander legen. Das heißt, wenn ich meine letzte Behandlung gemacht habe und der Patient ist jetzt fertig behandelt, dann wird er direkt vor Ort wirklich in dieser Position gesperrt. Das heißt, wenn ich den durchmobilisiert habe und der muss noch 2 aktive Übungen machen, dann darf der jetzt die Zähne nicht mehr aufeinander bringen. Das heißt, die werden dann quasi wirklich mit so Rollen, ne, mit so Watterollen oder was drum ist, werden die gesperrt, dass es keinen Zahnkontakt mehr gibt. Und das ist halt eben, glaube ich, auch das Wichtige, dass wir so eng sind, weil wenn ich fertig bin, dann kommt der Patient direkt auf den Zahnarztstuhl.
Sofort.
Okay. Das heißt, es gibt keine Wartezeit in dem Moment und die müssen jetzt nicht irgendwie mit 1000 Taschentüchern und ganz viel Spucke noch überall rumlaufen oder durch die halbe Stadt fahren zum nächsten Zahnarzt. Das ist ja wirklich auch häufig ein Problem, ne? Dass dann verschiebt sich ja auch wieder alles. Der Zahnarzt weiß es vorher, die machen dann wirklich sofort den Frontzahn-Jig, der wird ja dann und der testet dann nochmal nach. Aber in diesem ganzen Moment darf der Patient eben wegen dieser neuromuskulären Deprogrammierung und dass man eben keine Afferenz mehr auf die trigeminalen Zähne bekommt, deswegen wird er gesperrt und dann wird der Frontzahn-Jig gemacht, dann wird der Gesichtsbogen angelegt. Und erst wenn diese Daten quasi gesaved sind und sicher sind, dann sprechen die eigentlich erst richtig zusammen und besprechen nochmal das Prozedere, wie das mit der Schiene ist. Die haben aber meistens vorher schon mal den Zahnarzt kennengelernt. Also da gab es schon mal eine Aufklärung, da gab es auch schon mal ein Röntgenbild oder einen Zahnstatus. In dem Moment, wo die Schiene quasi dann angefertigt wird und wir die Daten brauchen für den Gesichtsbogen, kommt der direkt rüber und es wird dann direkt die Schiene angefertigt, wenn die Daten dann da sind. Also nach der letzten Behandlung von mir. Wenn der Patient vom Zahnarzt gefunden wird, hat er ja meistens seinen Zahnstatus und alles, was er gebraucht hat, sowieso schon gemacht.
Schon.
Und dann suchen wir zusammen einen Termin und es wird meistens der Patient auch immer wieder zwischendurch besprochen. Also wenn ich die erste Untersuchung gemacht habe, sprechen wir, der Zahnarzt und ich nochmal ab, was meinst du, das ist aber total instabil oder Biss ist total tief, meinst du nicht, wir müssen vielleicht eine Bisserhöhung machen oder kann man das irgendwie mit auf die Schiene bringen? Also wir besprechen sowieso jeden Patienten nochmal ganz individuell. Wenn er dann quasi findet, diesen Patienten, dann suchen wir bei mir einen Termin. Und das geht aber eigentlich immer so, dass ich die Funktionsdiagnostik mache und er macht quasi alles drumherum. Also er sammelt die Daten für die Schiene, baut die Schiene, betreut die Schiene. Das ist ja auch nochmal viel, teilweise auch mit Einschleifen und immer wieder Kontrollen, ne, zwischendurch. Und dann wird halt eben besprochen, was macht man eigentlich, wenn der Patient zwar schmerzfrei ist, aber die Schiene nicht immer haben möchte. Und das ist dann quasi so die Zukunftsplanung, ne? Macht man da irgendwas Prothetisches oder halt eben nicht.
Was ist so die klassische Schiene, die dein Partner Zahnarzt da so einsetzt, jetzt vor allem langfristig dann?
Genau, es ist ja häufig individuell. Michigan nehmen wir nicht, Weil das Problem bei der Michigan-Schiene ist, die ist eigentlich top von einer Idee, auch mit der Ex-Anführung, aber das Blöde ist bei der Michigan-Schiene, die wird ja quasi im Oberkiefer, ja, für den Oberkiefer gebaut.
Und das kann, glaube ich, beides sein, soweit ich weiß.
Ja, wir haben jetzt, also die nennen sich dann nicht Michigan, also wir nennen die jetzt einfach zentrisch registrierte Okklusionsschienen.
Ah ja.
Was da so einen richtigen Namen für gibt. Es gibt ja so viele verschiedene.
Voll.
Ja, das ist der Wahnsinn. Also die sind auch zentrisch registriert für den Unterkiefer mit einer Ex-Anführung, um halt eben gerade bei den Patienten, die diese Instabilitäten in den Kiefergelenken haben, die ja häufig auch verkannt wird. Aber das haben, glaube ich, fast mehr Patienten als eine CMD im Sinne von Mundöffnungsstörung, dass man sagt, der ist jetzt wirklich richtig blockiert im Gelenk. Aber diese Instabilitäten hat man ganz, ganz häufig, weil ja auch eine Zeit lang früher, gerade in der KFO, diese Eckzähne, wenn die dominant waren, so ein bisschen zurückgezüchtet worden sind.
Ja.
Und da hat man das häufig, dass die Eckzahnführung fehlt und dadurch entstehen diese extrem instabilen Bisslagen. Und deswegen werden bei uns also eigentlich nur diese zentrischen Okklusionsschienen gebaut. Es gibt manchmal schon mal so Einzelfälle, wo man auch mal eine Gelbschiene baut oder wo man eine Positionierungsschiene gebaut wird für eine Zeit, bis man in eine zentrisch registrierte Okklusionsschiene überführen kann. Aber in der Regel würde ich mal sagen, so über 90% zentrisch registrierte Okklusionsschiene mit dieser Examenführung.
Was du auch angesprochen hast, also zum einen, es hört sich an, als wären die Patienten mega gut versorgt und ich bin da totaler Befürworter dafür, dass das so Hand in Hand geht, finde ich. Das hört sich so, ja, einfach so fundiert an, was ihr da macht. Richtig, richtig cool und ich würde mir schon wünschen, dass es einige hören und vielleicht auch auf die Idee kommen, sich da noch einen Spezialisten halt, ja, an die Hand zu nehmen, weil ich halt einfach glaube, es ist so ein großes Feld und
Total. Es
ist klar, dass es einen Zahnarzt, auch wenn er vielleicht sogar eine gute Fortbildung in dem Bereich hatte, nicht das Wissen noch einer Physiotherapeutin oder so abdecken kann. Das geht einfach nicht. Deswegen wäre es einfach sehr, sehr gut, wenn sich da die Menschen mehr absprechen würden.
Ja.
Wirst du denn auch angefragt von, es gibt ja so Weiterbildungen, Curricula, Fortbildungen Richtung CMD oder so, dass du da mal als Physiotherapeutin irgendwie schon mal mit deinem Fachwissen, das du ja hast, da irgendwie angefragt worden wärst oder weniger?
Nee, das ist bei uns ja in Deutschland, also in der Physiotherapeutenwelt, so ein bisschen schwierig. Es gibt extrem viele, die CMD-Weiterbildung anbieten. Die sind ja dann irgendwie auch mit bestimmten so Punkten, die man dafür bekommt, kann man das mit der Krankenkasse dann abrechnen.
Ja.
Und dann gibt es halt die dann viel wissen, die aber vielleicht keine Lust haben, genau dieses Fachwissen weiterzugeben, weil sie vielleicht nicht finden, dass das so fundiert ist. Die haben dann auch keine Berechtigung, so etwas zu unterrichten. Das heißt, wenn man so etwas machen möchte, dann muss man immer gucken, dass man quasi auch so in irgendeinem Verein ist, der das unterstützt. Und man müsste natürlich, also wenn man jetzt Dozent werden will, in irgendeiner, sagen wir mal, physiotherapeutischen Gruppe, die eben CMD-Weiterbildung anbieten, dann muss man da ein paar Jahre mitlaufen und das ist extrem zeitaufwendig. Ich bin echt total gerne am Patienten noch, also jetzt kenne ich mit den Händen auch noch ganz gut, aber ich glaube, wenn ich mal ein bisschen älter bin und nicht mehr so aktiv arbeiten kann, weil es wirklich auch extrem auf die Gelenke geht, dann wäre das eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen könnte und was ich, glaube ich, auch vielleicht auch selber entwickeln würde, nochmal so eine Idee oder vielleicht ein modernes Konzept mit einem Zahnarzt zusammen.
Ja, klingt voll gut.
Oder was man da quasi weitergeben kann, auch von dem, was wir natürlich jetzt auch über die Jahre auch so an Erfahrung gesammelt haben. Aber dass man jetzt so klassisch in diese richtigen physiotherapeutischen Weiterbildungen geht, da bin ich nicht angefragt. Aber es war auch noch, habe ich jetzt noch kein Interesse gehabt in die Richtung.
Okay. Du meintest auch vorhin noch, was ich noch ganz spannend fand, ja, du checkst da erstmal, ob es überhaupt in das klassische Muster eines CMD-Patienten passt, also die Symptome, die der Patient dann aufweist, der zu dir kommt. Meinst du, dass es da schon manchmal überhaupt an der Definition scheitert, was überhaupt CMD ist und was es nicht ist?
Ja, also das ist ja auch ein Problem, das ist ja auch verrückt, dass CMD, diese Diagnose, die ist da total innen, also jetzt schon seit mehreren Jahren und viele Zahnärzte verschreiben jetzt natürlich auch vermehrt Rezepte, weil die nicht so budgetiert sind. Die haben jetzt auch gemerkt, dass es mit der Krankenkasse auch ganz gut funktioniert. genau, da viele Patienten merken das auch und fragen den Zahnarzt, ob der das nicht mal aufschreiben kann. Aber die Diagnose ist ja überhaupt noch nicht gesichert. Also es gibt leider schrecklicherweise überhaupt keine Definition richtig von CMD. Was es gibt, das sind Haupt- und Nebensymptome. Da passieren häufig die Fehler, würde ich auch sagen, weil man sagt, es gibt häufig die Patienten, oh, ich habe einen Gelenkknacken, ich habe auf jeden Fall eine CMD. So einfach ist das nicht, weil das ist ja ein Symptomkomplex, also die ganze CMD beschreibt ein Symptomkomplex und die Hauptsymptome, und da müssen mindestens drei zusammen sein, sonst ist es einfach keine CMD. Das ist halt Kopfschmerz, Gelenkschmerzen oder auch Ohrenschmerzen, dann Pressen, Reiben der Zähne und eben die Mundöffnungsstörung oder diese Deviation, also das Abweichen des Unterkiefers zu einer Seite. Das sind die typischen Hauptsymptome und die Nebensymptome, das kann halt eben Schwindel sein, Gelenkgeräusche. Aber die Gelenkgeräusche, die sind halt eben in 30% der Fälle nur behandlungsbedürftig. Das heißt, 70% sind da, aber sind irgendwie nicht problematisch oder die machen nichts. Also der Patient ist teilweise komplett schmerzfrei und bewegungsfrei und es gibt trotzdem häufig so Bandschnappen oder Gelenkgeräusche, warum auch immer, das weiß man nicht. Das ist auf jeden Fall nicht therapiebedürftig und häufig gehen aber die Patienten zum Zahnarzt, weil es knackt. Ist ja klar, ist ja komisch. Und dann bauen die da irgendwelche Wahnsinnsschienen, um das Knacken wegzubekommen und machen aber häufig erstmal richtig schlimme Probleme, weil der Patient und das System hat vorher funktioniert und dann funktioniert es vielleicht nicht mehr. Mhm. Und auch sowas wie Tinnitus oder Gesichtsschmerz, das sind alles so Symptome, die auftreten können oder auch klassisch Mundbrennen. Das ist ja auch immer so ein Zeichen davon, dass bei tiefen Bissen hat man das häufig, dass die Patienten sagen, ich habe so einen metallischen Geschmack oder mein Mund brennt, weil die Disken einfach so platt gedrückt werden durch einen tiefen Biss, dass sie natürlich einfach Druck bekommen. Das ist dann aber nicht immer unbedingt ein Zeichen von einer klassischen CMD, sondern manchmal ist es wirklich nur Zahnproblem und Okklusionsproblem, weil die Zähne einfach so abgefranst sind oder abgefressen sind durch das ständige Knirschen, dass die einfach total viel Druck auf die Disken bekommen. Und das muss man natürlich dann ja rausfinden. Aber das Problem ist eben, wenn man nur ein Symptom hat, dann zeigt das noch lange nicht, dass man ja eine CMD hat.
Der klassische CMD-Patient ist. Ja, ich kann mich auch schon erinnern, dass dieses Knacken war schon auch ein zentraler Punkt in diesem Funktionsstatus, den wir da gelernt haben. Von wegen, wann das Knacken stattfindet. Genau. Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ob es eben beim Öffnen und beim Schließen, also ob es wiederkehrendes Knacken ist. Genau. Aber du sagst, Knacken ist gar nicht so der Punkt oder wo kann Knacken überhaupt...
Die 30%, genau, das sind die 30%, die dann mit reingehören in diese CMD. Ne? Das ist schon auch behandlungsbedürftig, wenn es dann da ist. Und diese Knackgeräusche, ihr habt ja Differenzierung von Knackgeräuschen gelernt. Das ist ja hier bei Buhmann und Lotzmann auch in der Funktionsdiagnostik mehr drin. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das will ich damit nicht sagen. Das heißt, dann habt ihr aber die anderen Symptome und habt das Knackphänomen. Aber es gibt halt eben, und diese Knackphänomene sind, dann habt ihr halt eins von den 30%. Habt ihr dann einen von den Patienten gefunden, der halt eben eine CMD hat plus ein gutes Knackphänomen, was wirklich auch behandlungsbedürftig ist. Aber viele, die haben einfach irgendeinen Schnappen oder ein Knackphänomen, was auch nicht schmerzhaft ist. Und haben aber kein anderes Symptom von den ganzen Symptomen, die es gibt und gehen damit zum Zahnarzt und werden halt dann nur wegen des Knackens behandelt und das führt halt eben häufig auch zu Problemen. Weil es ist nicht immer so, dass ein CMD-Patient eben auch ein Knackphänomen hat, das will ich damit nur sagen. Und es gibt reine Knackphänomene, die sind halt eben nicht CMD-würdig oder CMD-bedürftig oder behandlungsbedürftig.
Okay, und wo liegen so, glaubst du, die größten Differentialdiagnosen jetzt bei dieser CMD-Sache, die dann vielleicht auch mal übersehen werden könnten?
Ja, das ist auf einmal diese ganze psychogene Schiene, ne? Das ist wirklich so. Also es ist natürlich auch ein Stressgelenk, das kann man nicht anders sagen. Also Haltung und Stress hat unheimlich viel Einfluss aufs Kiefergelenk. Wenn wir jetzt den ganzen Tag irgendwie unter totaler Anspannung stehen, entwickeln wir wahrscheinlich irgendwann auf jeden Fall eine myogene CMD. Das muss man abklären. Diese Patienten müssen vielleicht auch noch weiter unterstützt werden mit psychosomatischen Therapieangeboten eventuell. Dann Haltung ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Also gerade so Kinder, auch die im Wachstum sind, entwickeln CMD-Problematiken, weil die auf einmal 1,90 Meter groß werden und irgendwie überall nur noch so vorhängen und man die aus dieser Position nicht mehr rausbekommt. Halswirbelsäule, also Schwindel, Kopfschmerzen ist auch immer so eine Sache, wo man immer nach Brust und Halswirbelsäule gucken sollte, finde ich. Also darf man sich nicht so aufs Kiefergelenk nur fokussieren. Und dann gibt es natürlich noch sowas wie Ohrentzündungen, Trigeminusneuralgien. Die gehen ja so ein bisschen in den Bereich, müsste man aber auch nochmal differenzialdiagnostisch natürlich abklären.
Das heißt ja, es würde auch Sinn machen für mich jetzt als Zahnärztin, wenn ich zum Patienten sage, hey, stellen Sie sich mal hin, ich schaue mal kurz Ihre Haltung oder check mal Ihre Haltung, was vielleicht auch schon wieder so ein gewisser Blick über den Tellerrand wäre, der sich einfach auch lohnen könnte.
Total. Also da gibt es auch wirklich viele Studien zu, die Haltung, das ist ganz, ganz, also es gibt ja total viel, was umstritten ist, aber die Haltung hat eine riesen Einwirkung auf die Position des Kiefergelenks. Das ist natürlich auch so ein bisschen logisch, wenn wir uns so ganz krumm hinsetzen, dann drückt die Halswirbelsäule das Kiefergelenk automatisch nach vorne. Das geht ja gar nicht anders. Und wenn jemand halt den ganzen Tag so hängt, dann ist es natürlich klar, dass er vielleicht ein bisschen an der Brustwirbelsäulenmobilität üben muss oder Training machen muss,
ja.
Dann, bevor man den jetzt komplett nur an der CMD versorgt. Weil dann haben wir quasi wahrscheinlich das Symptom zwar behandelt, aber die Ursache dafür nicht entdeckt.
Gibt es denn so einen klassischen CMD-Patient, wo du sagst, wenn die Worte fallen, dann ist er eigentlich schon richtig eingeordnet in das Phänomen?
Ja, also das gibt es wirklich klassisch. Das ist, sind wirklich eher die Frauen, so zwischen 20 und 40, die sagen, die sind total genervt und gestresst. Die sind jetzt nicht so, dass die vor Schmerzen nicht mehr arbeiten können. Die emotionalisieren ihren Schmerz auch nicht. Es gibt ja die Patienten, die sagen, ich habe das Gefühl, mir steht eine Motorsäge im Gesicht oder mir hackt jemand das Ohr ab. Das ist ja sowas sehr Emotionales. Das sind Patienten, die total stark getriggert sind, so vegetativ, ne? Die noch andere Probleme auf jeden Fall haben oder wo die so viel Stress haben, dass dieses Kiefergelenk noch obendrauf das ganze Fass zum Überlaufen bringt. Aber die sagen, ich habe so einen Schmerzskala 5 und wenn ich morgens aufwache, dann tut mir das ganze Gesicht so weh, wie so ein Muskelkater, ich kann den Mund nicht richtig aufmachen und wenn ich irgendwo reinbeiße, tut das weh. Und die sprechen auch häufig davon, dass es dann knackt oder blockiert. Wenn die aber dann nicht so unheimlich großen Schwindel haben und keine starken weiteren Schmerzen so in der Wirbelsäule angeben, das wäre so der klassische CMD-Patient.
Okay, und ich glaube, der klassische Weg ist dann halt auch oft, dass der Zahnarzt sagt, okay, cool, mach mal einen Wachsbiss und fertigen schnell eine Schiene an. Mhm. Bringt es überhaupt nichts, wenn man einfach sagt, man löst den Kontakt auf, aber ist halt in überhaupt keiner zentrischen Position drin? Oder kann das auch schon ein kleiner Weg zur Besserung sein, deiner Meinung nach?
Ja, total. Also das ist wirklich häufig, finde ich, die beste schnelle Idee, weil man will ja demjenigen jetzt auch helfen. Das ist ja auch blöd, zu sagen, oh, wir haben aber erst Termine in 3 Monaten dafür frei und das ist natürlich auch blöd, aber wenn man die zum Beispiel mit so einer Schutzschiene erstmal versorgen würde, dann hilft das auf jeden Fall. Man hat halt so die Erfahrung gemacht, dass es so 2-3 Wochen total gut akut hilft und dann bauen sich die Symptome langsam wieder auf, weil die Ursache halt nicht weg ist. Man hat so eine Art Pflaster draufgeklebt vielleicht. Und das ist auf jeden Fall eine super Sache für eine schnelle Hilfe oder für eine Soforthilfe. Ja.
Okay, aber es kann eben nicht der Weg sein, dass das Thema dann abgehakt ist.
Genau, das darf also nur das erste Pflaster sein und dann muss irgendwie weitergehen. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Patienten, da hilft das und dann reicht das schon. Wenn jemand nur Stressbeißer ist zum Beispiel und der hat dann wirklich nur diese muskulären Verspannungen und ein bisschen Kopfschmerzen, dann kann das sein, dass es schon aushilft, nur diese Schiene zu machen. Also die wirklich dann auch eventuell eine Umstellungsschiene brauchen oder diese Okklusionsschienen, das sind wirklich auch Patienten, die noch andere Probleme haben in ihrer Achse, in ihrer Okklusion oder eventuell auch an vorigen Arbeiten, die vielleicht gar nicht richtig gepasst haben.
Eben Funktionsdiagnostik und ja, ich denke, es entstehen halt auch Kosten für den Patienten, wenn man jetzt sagt, man fängt das Ganze an, man geht den Weg Richtung zentrischer Schiene und ja, da fallen auch Kosten an. Wie könntest du das oder wie würdest du das am besten dem Patienten erklären, der jetzt sagt, passt schon so ungefähr?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich insgesamt mache ja sowieso oder behandle nur Privatpatienten, weil ich einfach keine Zulassung mit der gesetzlichen Krankenkasse habe, weil die einfach diese Untersuchung nicht bezahlt. Ja, man kriegt halt für so eine Einheit manuelle Therapie ungefähr, ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr mit denen gearbeitet, aber früher war das so zwischen 11 und 15 Euro. Mhm. Ja, wie soll man das machen, ne? Und ich brauche eine ganze Stunde für diese erste Untersuchung. Also fallen diese Sachen schon mal raus. Also ich arbeite wirklich nur mit den privaten Krankenkassen zusammen. Ich habe halt so eine Weiterbildung oder eine Zusatzausbildung gemacht für Heilpraktiker im sektoralen Bereich. Das ist also eher so eine, sagen wir mal, eigentlich nur eine abrechnungstechnische Sache, dass ich halt eben diese Heilpraktikerrechnung schreiben darf und die können das dann teilweise einreichen und kriegen dann an meistens, also entweder ist es dann wirklich über die privaten Krankenkassen, über diese Heilpraktiker-Zusatzversicherung oder bei mir müssen sie es dann wirklich machen. Das ist aber auch, wenn die das Gefühl haben, ich kann denen irgendwie helfen, zahlen die das dann wirklich auch privat. Und beim Zahnarzt, der hat eine Zulassung für alle Krankenkassen. Da wird angefragt, da werden noch häufig dann Kostenvoranschläge gemacht. Es ist aber schon oft so, dass es natürlich eine Zuzahlung gibt. Ich finde die aber bei den Beschwerden, die dann teilweise durchlebt werden, auch wirklich im Rahmen. Also wenn man überlegt, was da teilweise auch schon an Schienen gebaut worden ist vorher.
Ja, ja.
Also wir haben Patienten, die haben über 10.000 Euro für Schienen ausgegeben. Aber die sind danach total schief. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben oder was da gelaufen ist. Wenn man das einfach irgendwie im Internet bestellt, dann kriegt man
Gut.
Kriegt man das über ein Jahr und dann sieht man aus wie
Gut, über die Internetschienen habe ich ja auch schon eine Folge gemacht mit einem Kieferorthopäden. Genau, der hatte da auch ein ganz klares Statement dazu.
Ja.
Ja, auf jeden Fall super spannend und ja, tolle, mega Infos, die wir da bekommen haben von dir. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Jetzt wollte ich aber auch noch mal kurz einen anderen Punkt mit dir besprechen, weil wenn ich schon mal eine Physiotherapeutin da habe, geht es ja dann doch auch manchmal bei Zahnärzten um das Thema berufsbedingte Nackenbeschwerden, Haltungsbeschwerden oder eben Schmerzen, die daraus entstehen. Das ist ja doch ein Thema. Hast du da auch oft Zahnärzte bei dir in der Praxis mit eben diesen Problemen?
Ja, ich würde nicht sagen, also das sind jetzt nicht Patienten, die häufiger sind als alle anderen Berufsgruppen. Es ist generell so, dass Leute, die beruflich eher sitzen oder sagen wir mal so eine gleiche Haltung einnehmen müssen, dass die natürlich häufiger da sind als Leute, die, weiß ich nicht, Postboten oder so, die habe ich gar nicht so oft.
Die laufen vielleicht auch die sind halt und mehr unterwegs, ja.
Ja, es ist wirklich so. Also je mehr du dich bewegst, desto besser verkraftet dein Körper auch Situationen, wo du jetzt mal vielleicht stillhalten musst oder eine Haltung einnehmen musst. Es ist schon so, dass die Zahnärzte natürlich extrem belastet sind. Einfach dadurch, dass sie auch mit dem Kopf immer ganz genau gucken müssen, dann wird immer ein Arm irgendwie hochgehoben. Und das ist ja schon eine sehr schiefe Haltung, die man annehmen muss. Geht ja nicht anders.
Eben, manchmal geht es einfach nicht anders. Genau. Da kannst du noch so viel Ergonomie im Hinterkopf haben. Ich habe das Gefühl, manchmal siehst du einfach nicht hin.
Nee, genau. Ja. Das ist so. Du kannst dich aber in dem Moment auch nicht auf noch das andere konzentrieren, weil du musst da gerade gucken, dass du es da sitzt. Und wenn du dich da vermalst, oder also du das ja auch hochkommst, das ist, glaube ich, nicht das Ding. Ich glaube, es ist falsch zu sagen, jetzt muss ich mal irgendwie so vom Kopf eine Haltung einnehmen, die besser für meinen Rücken ist. Das ist totaler Quatsch. Ich würde wirklich in der Zwischenzeit, also entweder man gewöhnt sich an, dass man wirklich bestimmte, es gibt ja tausende Übungen, ich mache immer so Bewegungen, die jetzt nicht so anstrengend sind, die vielleicht so ein bisschen lustig sind, die vielleicht ein bisschen Spaß machen, die man so nebenher machen kann. Dann sollte man wirklich einfach die Bewegung machen, die einem Spaß machen. Wenn man gerne boxen geht, dann macht das. Oder wenn ihr gerne schwimmen geht, dann macht das. Es gibt natürlich Bewegungen und Sportarten, die nicht so toll sind. Aber es ist immer noch besser, als gar keinen Sport zu machen.
Zum Beispiel?
Also was nicht so gut ist. Also insgesamt hat man früher immer gesagt, Fahrradfahren, Schwimmen wäre so toll. Ich finde, das ist auch keine physiologischen Belastungen. Für die Wirbelsäule wäre ja zum Beispiel Fahrradfahren auch Sitzen. Ne? Zwar
ja, voll.
Ein Herz-Kreislauf-System, aber für die Wirbelsäule ist es auch Sitzen. Ja. Und Schwimmen, da hast du immer noch quasi die Abgabe von deinem Körpergewicht ein bisschen durchs Wasser. Das ist nichts Physiologisches. Wir haben diese Drücke tagsüber nicht. Wir brauchen aber einen Druck, den wir auch tagsüber haben. Deswegen finde ich so Kampfsportarten total gut. Also alles, was Boxen, Verteidigungs, Jiu-Jitsu und was es da alles gibt, Judo, diese ganzen Sachen. Ich fände jetzt bei Zahnärzten sowas wie Schattenboxen oder so. Oder ja, es gibt ja teilweise Boxkurse ohne Gegner, also ohne Druck. Wichtig wäre wirklich, dass man irgendwo draufhaut, weil dieser Gelenkantwort, das ist eine ganz andere, wenn du irgendwo vorhaust und dann quasi so einen Gegendruck bekommst, als wenn du in die Luft schlägst. Weil in die Luft schlagen macht zum Beispiel Instabilitäten, die ihr ja auch ganz gerne entwickelt, wenn ihr immer so da sitzt, macht es noch ein bisschen schlimmer. Also wenn Kampfsportarten, dann wirklich mit einem Kontakt. Also was nicht, dieses Aikido mit den Stäben oder Boxen oder sowas finde ich eigentlich eine super Sache. Und alles, was so Funktionssachen ein bisschen nachahmen, Trampolin springen oder irgendwas mit Balancieren, Tanzen, also diese reinen Geräteübungen, da musst du dich auch schon ein bisschen mit auskennen, damit das effektiv ist. Und da wird häufig auch echt viel falsch gemacht. Also von den Trainern und ich glaube auch teilweise von den Leuten, die das machen, die meinen, sie wissen ungefähr, wie es geht. Da wären so Kurse schon besser.
Ja, das ist, glaube ich, auch immer so meinungsabhängig und trainermeinungsabhängig, das Ganze. Ja. Voll. Wenn jetzt jemand sagt, so, boah, ich habe eh schon so viel zu tun mit meiner Praxis, jetzt auch noch irgendwie eine Kampfsportart erlernen oder so, boah, echt keine Zeit dafür. Was ist so das Mindeste, was man machen sollte, jetzt im Zahnarztberuf vielleicht? Oder wo du sagst, also das ist wirklich das, wo du, das reicht schon aus.
Also wenn man so ein Problem hat, was weiß ich, ihr habt ja häufig Probleme im Übergang von der Hals in die Brustwirbelsäule. Da gibt es drei Übungen, oder es gibt mit Sicherheit total viele, aber ich sage dann den Leuten immer so drei Übungen, die machen müssen. Das dauert vielleicht 3 Minuten am Tag. Man muss nur dran denken. Das ist eine gute Sache. Man kann zum Beispiel auch, wenn man ein bisschen Haltung üben möchte, gibt es eine super Sache, die heißt roter Punkt. Jedes Mal, wenn du einen roten Punkt siehst, also eine rote Farbe siehst, egal wo, drückst du dein Brustbein nach vorne. Also, und du wirst in deiner Praxis oder bei Patienten oder irgendwo ganz viel rote Farben sind. Immer wenn du rot siehst, drückst du dein Brustbein raus, ohne die Schulter nach hinten zu ziehen. Wirklich nur dein Brustbein raus. Und dann hast du quasi nach 300.000 Wiederholungen ungefähr, hast du es im Unterbewusstsein. Das heißt, du wirst dann gar nicht mehr so hier reinfallen. Ja. Das sind so Sachen, da kann man ganz gut mitarbeiten. Also, dass du einfach zweimal am Tag an deine zwei Übungen denkst oder wenn du sagst, ich mache total gerne Yoga, dann machst du einfach 3 bis 4 Yoga-Trainings in der Woche. Ja. Das muss auch nicht 1,5 Stunden sein, das reichen wirklich so 20 bis 30 Minuten. Wenn du das 5-mal die Woche schaffst, wärst du schon richtig gut dabei. Was ich auch häufig beobachte, ist bei euch, ihr habt ja auch unheimlich viel Stress. Also erstmal diese Erwartungen von den Patienten, dann dieser Ablauf, diese Taktung, dass man sich irgendwas schafft, wo man auch mal so ein bisschen runterkommt. Also unser Sander zum Beispiel, der kommt immer zu Fuß in die Praxis. Im Sommer versucht er manchmal vorher noch eine Runde zu joggen, dass der einfach schon mal den Kopf mal zwischendurch irgendwo auskriegt. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache mit dem Stress, ne? Dass man einfach den Stress abbauen lernt irgendwie. Geht aber auch beim Boxen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Richtig guter Tipp, ja. Ja, es ist immer wieder diese, zum einen diese geistige Ebene und zum anderen eben dann diese Physio-Ebene, die da mit reinspielen in die Gesundheit. Du hast es vorher nur, muss ich nochmal kurz nachfragen, eben diese 3 Top-Übungen nochmal angesprochen, die man da machen kann, aber dann hast du sie nicht genannt. Was sind da konkret diese 3 Top-Übungen?
Wir müssen die vormachen. Ich müsste sie, glaube ich,
ja, genau.
Das wäre, glaube ich, mit dem Laptop jetzt ein bisschen schwierig, weil ich müsste jemanden haben, der den hält.
Wir könnten aber theoretisch, wenn du da Lust drauf hast, könnten wir genau diese 3...
Ich nehme das ab und schick's dir vielleicht.
Genau, und dann mache ich da auf meinem Instagram-Profil, mache ich irgendwie eine kleine Galerie draus und dann könnten wir das da einbinden. Also wenn dir das recht ist, ich glaube, da wäre schon ein paar geholfen. Ja, sehr cool, machen wir das so.
Also ein paar Übungen für Zahnärzte.
Genau, ideal, genial. Ja.
Mach ich.
Cool.
Mache ich euch ein Programm, ein kleines. Ja, dann schicke ich
dir
Fotos mit Beschreibung oder genau, dann schicke ich.
Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall. Oder ich zumindest. Aber ich glaube, da spreche ich für mehrere. Und vielen Dank.
Sehr gerne.
Willst du noch irgendwas loswerden, wenn du dich jetzt mal hier an so viele Zahnärzte und Zahnärztinnen richten kannst? Auch vielleicht im Hinblick auf CMD oder irgendwas?
Ja, mich würde einfach Kooperation und Kommunikation freuen. Also wenn Fragen da sind, ihr könnt mich wirklich gerne immer anschreiben. Ich helfe so gut es geht irgendwie weiter. Ich habe ja auch viel Kontakte. Also manchmal weiß man auch einfach nicht genau, wen soll ich da jetzt fragen oder was kann man da machen oder habt ihr einen Psychotherapeuten oder wie macht ihr das? Da gibt es ja wirklich auch noch viele Wege und ich freue mich einfach über Kommunikation und Kooperation auch, weil ich habe auch immer häufig das Gefühl, den Leuten ist es manchmal auch so ein bisschen... zu anstellen. Oder wenn man irgendwie Zahnärzte selber in der Behandlung hat, die sagen immer, ja klar, mache ich auch.
Ja.
Dann sind die aber auch dann durch irgendwie mit dem Thema. Und ich würde mich da einfach mehr über einen Austausch freuen, weil es gibt so viele Patienten, die sind einfach auch so dankbar, wenn man das ernst nimmt, weil die werden ja manchmal auch so ein bisschen in eine Schublade gesteckt. Die sind ja manchmal total anstrengend, ne? Die sind ein bisschen psychisch auffällig, würde ich mal sagen, weil sie so gestresst sind. Das ist nervig. Dann weiß man nicht so genau, was haben die denn jetzt? Letztes Mal hatte die doch das und heute hat sie das. Irgendwie passt das nicht. Wenn man aber dann irgendwas gefunden hat, dann sind die einfach auch so dankbar. Und das macht die Arbeit auch so schön. Und ich würde mich einfach freuen über jegliche Art von Kommunikation oder Kooperation zu dem Thema.
Das freut mich, weil ich glaube, deswegen, das ist genau der Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich irgendwie auch versuchen möchte, Menschen, die so viel und so gutes Wissen einfach zusammenzubringen. Und das hat schon richtig oft auch geklappt und es würde mich total freuen, wenn das jetzt auch in dem Fall wieder klappt. Also meldet euch bei Miriam und ich werde dich auch auf Instagram verlinken und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Nee, also sehr cool auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und dass sich ganz viele bei dir melden. Und ansonsten...
Danke, das wünsche ich mir auch. Und vielen Dank, dass du es gemacht hast und dass du so interessiert an dem Thema bist.
Das freut mich. Ja klar, das ist super wichtig. Super, super wichtig. Also danke dir und bis dann.
Bis bald, ciao.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Schaut doch in den nächsten Tagen mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Dort werde ich euch die Übungen von Miriam zeigen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes und neuerdings auch bei Spotify. Den Link zu meinem Folgenpartner Dental Now, den findet ihr wie gesagt in den Shownotes und der Folgenbeschreibung bei Instagram. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr euch für den Service interessiert. Ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, eure Eva.